Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich vertrete heute den Felix Amrhein. Und dazu habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen und das ist der Simon Strauß. Hallo Simon.
Hallo.
Ja, im letzten Auswärtsspiel in Würzburg zeigte der FCN nach zuvor ansprechenden Leistungen gegen Fürth und Paderborn mal wieder sein nicht ganz so tolles Gesicht. Gegen das Tabellenschlusslicht konnte man mit viel Glück einen Punkt am Dahlenberg erobern. Jedoch war von der zuvor viel zitierten Intensität nichts zu sehen. Genau dies sollte sich nun in der englischen Woche gegen Aue wieder ändern. Jedoch ereilte kurz zuvor noch eine kleine Hiobsbotschaft die geschätzten Clubfans. Denn Manuel Schäffler zog sich am Sonntag im Training einen kleinen Innenbandriss zu und fällt bis auf Weiteres jetzt erst einmal aus. So war Robert Klaus auf alle Fälle schon mal gezwungen, seine Startformation zu ändern. Jedoch blieb es nicht bei dieser einen Änderung, Simon.
Ja, die anderen Änderungen waren ja eher auch positiv, beziehungsweise gut, Marc Reiter für Mühl, weil Mühl auch noch nicht 100% fit war nach seiner Auswechslung oder verletzungsbedingten Auswechslung in Würzburg. Dafür war Nürnberger wieder 100% fit und ersetzte Schleusener, der dann auch zur Überraschung vieler, denke ich mal, auch komplett aus dem Kader fiel, weil er dann auch noch angeschlagen war. Also da konnten wir froh sein, dass Nürnberger wieder fit war. Ja, und dann eben Borkowski vorne für Schäffler. Das war einfach auch ein sehr logischer, positionsgetreuer Wechsel und auch vom Spielertyp her sind sich Borkowski und Schäffler ja sehr ähnlich.
Ja, ich denke auch auf alle Fälle die bessere Alternative als Dovedan von Beginn an zu bringen, oder?
Ja, also wenn man sich auch die Formkurven der beiden anschaut, auch wenn Dovedan bei seinen letzten Einwechslungen durchaus zu gefallen wusste in einigen Aktionen, ist, glaube ich, die Formkurve von Borkowski doch etwas stabiler und bewegt sich eigentlich auch auf einem höheren Level, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was ich eigentlich schon schade finde, weil Dovedan von seinen Anlagen her und vom Spielertyp her eigentlich auch immer auch grundsätzlich die Kreativität bringt, die man ja oft beim Club vermisst oder bemängelt. Jetzt durch Mats Möller-Daly natürlich nicht mehr so. Der ist jetzt klar der Kreativspieler bei uns, aber ja, eigentlich hätte das Dovedan sein sollen.
Ja, ansonsten kam noch Robin Hack zurück auf die Bank nach seiner längeren Verletzung. Für Beginn an hat es noch nicht gereicht, aber trotz allem blieben insgesamt sogar 2 Kaderplätze frei, sodass dem Coach insgesamt nur 18 Spieler zur Verfügung standen. Geschuldet war dies den Verletzungen von Oliver Sorg, der an Rückenproblemen laborierte. Pius Kretschmer fehlte aufgrund einer Oberschenkelverzerrung und, du hast es gesagt, Fabian Schleusener musste kurzfristig passen. Offizielle Begründung war, dass er angeschlagen sei. Was mich in dem Zusammenhang ein bisschen verwundert hat, war, dass es keine näheren Hinweise gab, was ihm genau fehlt. Meinst du, dass da irgendwas anderes dahinter steckt oder interpretiere ich da einfach zu viel hinein?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht Er hat in der letzten Zeit viel Kritik einstecken müssen. Aber dann einfach zu sagen, ja, wir behaupten jetzt mal, er ist angeschlagen, lassen dafür sogar einen Kaderplatz frei, nur dass wir ihn mal ein bisschen rausnehmen und quasi ein bisschen Psychohygiene betreiben. Da interpretiert man, glaube ich, zu viel rein. Ich denke einfach mal, er war einfach nicht fit. Er hatte Schmerzen. Es war aber wahrscheinlich auch einfach noch nicht sicher, was es denn sein könnte.
Ja, dann lass mal die Verschwörungstheorien mal denjenigen, die andersweitig verbreiten. Der erste FC Nürnberg begann jedenfalls mit der zuletzt vermissten Intensität und Bissigkeit die Partie und setzte die Viererkette der Erzgebirgler eigentlich von Beginn an unter Druck. Und schon ja nach 7 Minuten gab es dann, also zumindest aus meiner Sicht, dann schon mal den ersten wirklichen Höhepunkt.
Ja, es ist, man hat es ja auch im Fernsehen gehört, es war ein Knaller, also Schuranov kam da nach schöner Vorarbeit von Möller-Daly zum Schuss im Strafraum. Ja, der Winkel war ein bisschen spitz, er zielt dann aufs kurze Eck und knallt den Ball an Pfosten. Ich glaube, auch wenn es das kurze Eck war, ich glaube, Mendel hätte sich da geschlagen geben müssen, wenn das Ding direkt neben dem Pfosten reingeht. Oder direkt neben dem Pfosten kommt, weil der war schon mit ordentlich Schmackes versehen, der Ball.
Ja, also da hat man, glaube ich, auch gesehen, warum Schuranov bislang in allen Mannschaften, wo er bislang gespielt hat, eigentlich immer sein Torriecher unter Beweis gestellt hat. Ne? Also er ist schon kein Schlechter.
Ja, also das ist schon ein Juwel bei uns in der Mannschaft und ich bin auch recht froh, dass die Aussage vom Club auch war, dass er langfristig an den Verein gebunden wurde. Also es ist einer aus der Jugend, der glaube ich auch etwas bodenständiger ist als andere Jugendspieler, die dann nach dem ersten Jahr mit Profi-Einsätzen direkt meinten, sie sind jetzt für Höheres gedacht und unbedingt wechseln wollten.
Du sprichst jetzt niemand Bestimmten an, ne?
Nein, aber ich freue mich zumindest für einen davon, dass er jetzt bei Union Berlin sein Glück gefunden hat.
Ich sehe schon, wir sprechen von derselben Person. Ja, es ging dann eigentlich ein bisschen langsamer weiter, hatte ich so den Eindruck nach diesem Pfostenschuss. Aber in der 13. Minute war dann mal so eine Situation, als Krüger rechts im Strafraum freistand und den Ball bekommen hat. Und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ne? Aber wie Martina da rausgegangen ist, das hat auch nicht wirklich glücklich ausgesehen, oder?
Nee, gar nicht. Also wenn da ein Tor gefallen wäre, wäre es auf Martina gegangen. Der geht da, geht raus, kommt wieder nicht rechtzeitig zum Ball, rennt dann wieder zurück und kann sich wirklich bei der Hacke von Georg Markreiter bedanken, dass der den Schuss meines Namensvetters noch abfälscht und es am Tor vorbeigeht. Wobei, man muss Martin ja auch zugute halten, er, wenn man so sich die Schussbahn weiterdenkt ohne Abfälschen, ist es gut möglich, dass er sogar noch drangekommen wäre und das Ding mit dem Fuß abgewehrt hätte. Aber ja, kann man als Torwart cleverer regeln. Und da dachte ich mir auch schon, also was das heute wohl wird.
Ja, ich fand halt vor allem, dass er völlig ohne Not da überhaupt rausgegangen ist.
Genau, also der Krüger hat den Ball ja mehr oder weniger auf der Grundlinie fast.
Ja.
Warum er da rausgeht, weil aus dem Winkel wird er nicht abschließen. Da dachte ich mir schon, also ja, wie schon gesagt, also, was wird es heute wohl?
Also da hatte ich auch kurzfristig mal so die Schweißperlen auf der Stirn. Aber ja, wie du schon sagtest, wurde von Markreiter abgefälscht und ist dann knapp links an der Bude vorbeigegangen. In der 24. Minute war dann nochmal eine schöne Szene, als Möller-Daly Schuran auf Scheil steil geschickt hat. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wollte er den Ball über einen Männel drüber chippen oder wollte er ihn seitlich zu Borkowski chippen, dass der das Ding weiter verwandelt?
Egal, was er sich da dachte, es war zu viel gedacht. Also da muss er seinen inneren Lukas Podolski channeln und vor dem tollen Kopf ausmachen. das war ein klarer Fall von zu viele Ideen im Kopf, was er jetzt machen kann. Und dann hat er die irgendwie kombiniert und es kam nichts Gutes dabei raus. Also es sah für mich auch so aus, als hätte er jetzt versucht, den irgendwie so halb über Männel ins lange Eck zu chippen. Aber ich meine, klar, der ist jung und hey, gegen einen Torwart wie Männel die Eier zu haben, da mit einem Chipball zu versuchen, ein Tor zu schießen, Donnerwetter. Also
sagen wir mal so, wenn er das Ding reinmacht und wir dadurch in Führung gehen, dann wird er natürlich gefeiert, ne?
Ja, dann fahre ich nach Aue und trage ihn heim. Also es war klar, wenn er das Ding aber dann, ganz ehrlich, wenn er ihn flach vorbeischiebt, ist das Ding drin.
Ja.
Und da hat halt, wie gesagt, möglicherweise zu viel nachgedacht. Es hätte wunderschön sein können, aber war es dann leider nicht. Hätte.
Fahrradkette, genau. In der 27. Minute dann die nächste bemerkenswerte Szene, nämlich die Flanke von Handwerker auf Möller-Daly. Bei Sky hat der Reporter irgendwie gesagt, dass der Möller-Daly kein guter Kopfballspieler ist, sonst hätte er das Ding verwandelt. Ich sehe es eigentlich eher so, dass er den Ball sehr in den Rücken gekriegt hat und von daher eigentlich gar nicht wirklich dann mit dem Kopf vernünftig rangehen konnte.
Ja, es war ja irgendwie im Rückwärtslaufen mit dem Hinterkopf oder so.
Ja.
Also da bringt ein Kopfballpendel wenig, außer man macht es im Rückwärtslaufen mit dem Hinterkopf. Und ich glaube nicht, dass Möller-Daly sehr häufig im Rückwärtslaufen mit dem Hinterkopf an den Ball kommt. Also da kann er ganz, also da ist, glaube ich, Sky mit der Meinung relativ einsam. Aber die behaupten auch immer wieder, dass Geis ein sehr guter Standardschütze ist.
Ja. Dafür war dann in der 38. Minute was, wo ich mir dann ja fast schon mal so ein bisschen die Augen gerieben habe, weil eine wunderbare Flanke von Valentini auf Borkowski dann reingekommen ist, die dieser dann drüber gesetzt hat. Und ich muss sagen, es war bei weitem nicht die einzige Flanke, die gestern angekommen ist.
Ja, das haben auch die Kollegen vom Kadepp-Podcast heute schon gesagt, kaum ist Schäffler nicht dabei, kommen die Flanken. Ja, es war tatsächlich auch schon während des Spiels recht amüsant, dass die Flanken wirklich immer wieder richtig gut in Strafraum kamen. Aber ich muss auch wirklich Enrico Valentini mal loben. Es war ein starkes Spiel von ihm gestern. Immer wieder gefährlich nach vorne eingeschaltet, hinten die Seite eigentlich relativ dicht gehalten. Also der Capitano ist in Form.
So eine Situation, da hatte ich es kurz vor der Winterpause, also vor dem Winterpäuschen, mit Flo schon mal drüber, dass Enrico Valentini seine besten Spiele eigentlich macht, je höher er steht. Und ich fand eben auch, dass er gestern gerade in der ersten Halbzeit ein unheimlich starkes Spiel gemacht hat.
Ja, also immer, also unermüdlicher Antreiber, sagt man ja da so schön. Und aber auch wirklich gute Zweikampfwerte, so wie es ich gesehen habe. Also er war, es hat häufig dann die Auer auch geblockt und ist hat auch gelegentlich sich beim hohen Pressing mit eingeschaltet und da ist da auch nachgerückt. Also gefiel mir gut.
Ja, in der 42. Minute war dann so der zweite Moment am gestrigen Tag, wo sich bei mir ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn gezeigt haben. Es war nach dem Freistoß von Hochscheid. Und ja, hat Martin ja dann auch nicht die allerglücklichste Figur gestern abgegeben, ne?
Nee, ich dachte mir schon, okay, Mühl ist angeschlagen. Matenia räumt jetzt gerade unsere beiden Innenverteidiger ab, dass sie liegen bleiben. Wen sollen wir da reinstellen, wenn da jetzt einer verletzt ist? Also in bester Miley Cyrus-Manier came in like a wrecking ball, wie eine Abrisskugel. Durch den Strafraum und einfach, ob Freund oder Feind, abgeräumt, nur den Ball nicht erwischt.
Aber zum Glück hat Nazarov dann den Kopfball über den Kasten gesetzt. Also kurz vor der Halbzeit war dann aber nochmal eine Flanke, die angekommen ist. Und diesmal sogar eine Flanke von es war gar nicht Handwerker. Nürnberger hatte geflankt und zwar auf Valentini. Und also so arg viele Offensivkopfbälle und vor allem so freistehend von Enrico Valentini habe ich in seiner Nürnberger Zeit auch noch nicht gesehen.
Ja, also ich kann mich an genau einen erinnern. Der war gestern. Ja, aber nee, ich glaube, er hatte sogar noch einen dann später im Spiel, aber der war nicht so gefährlich. Aber der war tatsächlich gefährlich und auch eigentlich recht knapp, wenn man jetzt bedenkt, dass Valentini jetzt nicht als Kopfballungeheuer verschrien ist, auch in der Defensive. Und ja, man hätte es ihm gegönnt.
Absolut. Ja, so ist es dann halt beim torlosen Unentschieden geblieben. Und ja, ich fand, dass es für Aue doch relativ glücklich war. Wir sind dann gleich wieder zurück und sprechen dann über die zweite Halbzeit hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Zurück bei Total Beklubbt. Zu Gast ist heute Simon Strauß. Simon, nach der ersten Halbzeit habe ich persönlich so, ja, eigentlich ein recht gutes Gefühl gehabt. Gerade das Mittelfeld mit Nürnberger, Krause, Möller, Daly war ziemlich griffig, eroberte viele Bälle und schaltete schnell um. Dazu der laut Sky-Reporter Tini-Sturm mit Borkowski und vor allem Schuranov, die auf mich beide einen sehr agilen Eindruck gemacht haben. Wie ging es dir so?
Ja, also ich fand auch sehr schön, dass wir auch mal mehr oder weniger Flachpassspiel durchaus probiert haben. Und nicht immer nur lange Bälle, was natürlich auch daran liegt, dass Scheffler einfach vorne drin gefehlt hat. Aber es wurde sich durchaus auch nach vorne kombiniert. Wir hatten unsere Chancen, wenige wirklich hundertprozentige, aber also man sah deutlich, dass der Club mehr fürs Spiel macht und auch definitiv näher am 1-0 war als die Aue.
Ja, vor allem fand ich, dass wir ziemlich dominant aufgetreten sind, ne?
Ja, also auch durchgehend dominant. Also Aue hatte wenige sehenswerte Aktionen. Die zwei gefährlichsten waren eigentlich durch Unaufmerksamkeiten von Martinia ein bisschen begünstigt, aber wurde halt nichts draus gemacht. Also ich glaube auch, ich fand den Schuss von Strauß fast gefährlicher als den Kopfball von Nazarov.
Zur Pause gab es dann also keine Wechsel auf beiden Seiten. Der Club machte eigentlich da dann weiter, wo er vom Pausenpfiff aufgehört hat. Ziemlich ballbestimmend, fand ich, aber so großartige Torraumszenen gab es dann nicht. Bis zur 53. Minute. Und das ist jetzt eine Szene, die würde ich mit dir gern nochmal durchsprechen. Und zwar war das dieser lange Ball von Nürnberger auf Kraus, der dann gegen Gonter zu Fall kommt. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Reporter bei Sky war, der unser letztes Spiel gegen Würzburg kommentiert hat, der da aber vehement und völlig verständnislos eine rote Karte gegen Lukas Mühl gefordert hat. Aber für mich war das gestern gegen Kraus im Prinzip 1:1 dieselbe Szene, mit dem Unterschied, dass der Torhüter näher am Ball war. Und ja, ich fand es halt sehr, sehr verwunderlich, dass hier kein Foul gepfiffen wurde. Also ich hätte jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie rote Karte gefordert, aber wenn das nicht als Foul gepfiffen wird, dann hätte die Szene von Lukas Mühl ja noch weniger ein Foul sein müssen, oder?
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass unter dem Manuel Gräfe vermutlich die Szene von Lukas Mühl auch nicht gepfiffen worden wäre, weil Gräfe ja auch viel laufen lässt und muss man jetzt halt auch die Schiedsrichter vergleichen. Es war schon ein bisschen ein Unterschied, es war nicht ganz 1:1 wie die Szene von Mühl. Ich glaube schon, dass Mühl ein bisschen energischer am Mann war als jetzt Gonter an Kraus. Also, aber für mich war auch die Aktion von Mühl eher weniger ein Foul. Und ja, also es ist schwierig. Mit Vereinsbrille sage ich, das war klares Foul. Objektiv betrachtet würde ich sagen, es waren beides keine. Es sind halt wieder so kann, aber nicht muss Entscheidungen. Und im Endeffekt war es möglicherweise zu wenig, weil halt auch Kraus vielleicht auch ein bisschen sich mit der Hand einhakt oder so an Gonter, da die den Halt sucht, dass er dann eben zu Fall kommt. Ja, es ist eine ganz, ganz blöde Aktion und da kann man es als Schiedsrichter, glaube ich, selten richtig machen.
Was mich eben nur so geärgert hat, war diese Tatsache, dass beim Foul von Mühl ist irgendwie gefühlt in der Reportage dann 15 Minuten drüber diskutiert worden, auch hinterher im Studio, wie können die nur, warum, das ist doch ganz klar rot. Und gestern ist da irgendwie nach dem Foul, ich glaube, keine 15 Sekunden drüber gesprochen worden.
Ja.
Also nicht falsch verstehen, ich kann bei beiden Szenen mit beiden Reaktionen und Folgen leben. Also bei Mühl gegen Würzburg habe ich spontan, ohne eine Wiederholung zu sehen, auch gesagt, na jetzt fliegt er.
Dito.
Also für mich war das ohne Wiederholung klar, der fliegt jetzt vom Platz. Nach der, keine Ahnung, dritten, vierten Wiederholung habe ich mir gedacht, naja, also so wirklich ein Foulspiel finde ich da jetzt nicht. Und da gestern, ganz ehrlich, wenn ich da Schiedsrichter gewesen wäre, ich hätte es auch weiterlaufen lassen. So wie es Gräfe gemacht hat.
Ja, der ist nicht umsonst der beste deutsche Schiedsrichter.
Vielleicht darf er ja noch ein bisschen länger. Er geht ja jetzt vor Gericht.
Ja, die Schiedsrichter haben sich wohl heute schon dagegen ausgesprochen. Also es bleibt bei 47 vorerst. Was ich sehr schade finde.
Ja, es ist ja vor allem nicht nur er. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber Markus Schmidt ist auch noch mit dabei. Das ist auch ein sehr ruhiger Vertreter, sehr souverän, tritt er immer auf. Und ich finde es dann halt schade, dass solche Schiedsrichter dann nimmer dürfen. Und klar, Altersgrenze, ja. Aber meine persönliche Meinung ist, solange sie die Fitnesswerte alle noch bringen, sollte das Alter nicht das Ausschlusskriterium sein.
Ha, genau. Meine Worte. Also, solange sie fit sind warum soll nicht Erfahrung, warum soll man nicht die Erfahrung nützen? Also, du hast jemanden, der seit 20 Jahren Bundesliga pfeift. Warum soll man seine Erfahrung nicht der Liga zugutekommen lassen?
Das sehe ich ganz genauso. Gut, aber kommen wir mal wieder zurück zum Spiel in Aue. Ich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, dass das Spiel ein klein bisschen verflacht ist. Also der Club war zwar weiterhin dominant, aber hat sich keine wirklich großartigen Offensivszenen rausgespielt. Von Aue kam sowieso ganz, ganz wenig auch in dieser Zeit. In der 66. Minute der erste Wechsel beim 1. FC Nürnberg. Nikola Dovedan kam für Borkowski, der, glaube ich, auch ein bisschen geschafft war vom vielen Anlaufen der Auer Innenverteidiger. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich aber trotzdem ein bisschen das Gefühl, als ob nach vorne wieder nochmal, ja, so ein kleines bisschen mehr Druck dann geht. Wie ging es dir da?
Ja, also Borkowski, der war fertig. Also es war ein laufintensives Spiel für ihn vorne. Ja, also es wurde dann wieder besser. Also Dovedan war auch stets bemüht, sagen wir es mal so. Aber ja, also wir hatten ja dann auch direkt nach dem Wechsel ein Abseitstor von Markreiter. Also ja, war auch klares Abseits, das muss auch gar nicht diskutiert werden. Es wurde dann wieder flotter, ja.
Das sah man dann auch in der 71. Minute, als Mats Möller-Daly nach einem schönen Dribbling, wo er einige Spieler erstmal hat aussteigen lassen, dann aufs kurze Eck geschossen hat. Aber Mendel, ja, wir hatten es vorhin, glaube ich, schon mal thematisiert. Er steht nicht umsonst schon seit 2008 bei Aue im Kasten. Er gehört schon zu den richtig Guten seiner Zunft, ne?
Ja, also jedes Mal wieder. Und wie es Felix auch schon im Vorbericht mit Sarah besprochen hat, ein Torwart, der eine 44-prozentige Quote von gehaltenen Elfmetern hat, das ist, das findest du so häufig nicht. Also der ist schon ein guter.
Also Raphael Schäfer hätte sich nach der Quote echt die Finger geleckt.
Ich glaube, der hat eine Quote von 99% nicht gehaltenen, oder?
Aber dafür einmal zwei in einem Spiel, das werde ich auch
nicht. Stimmt, war das Braunschweig?
Das war das Braunschweig-Spiel, ja.
Ja.
Ja, in der 74. Minute hat Dovedan dann mal versucht, Maß zu nehmen aus der zweiten Reihe, aber weit übers Tor geschossen. Und in der 77. Minute ist dann mal ein bisschen knifflig geworden, weil Aue mal relativ gefährlich vors Tor gekommen ist. Eingeleitet wurde das mit einem Ballverlust von Georg Markreiter im Mittelfeld. Und da lief dann der Konter über Krüger. Hast du die Szene noch vor Augen?
Der dann auf Testro zurücklegt.
Richtig,
ne?
Genau, die Szene.
Ja, aber gut, ja, der, wenn er ihn richtig trifft, wird's gefährlich. Wird's richtig gefährlich, weil also Testrot ist nicht umsonst Torgefährlichste von Aue. Und können wir froh sein, dass er den Ball nicht richtig trifft und dass der dann weit vorbeigeht, aber er, da hätten wir uns wahrscheinlich auch wegen einer Unachtsamkeit, Dummheit nicht beschweren müssen, wenn es 1-0 steht.
Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer so latent, ja, gerade die letzte Saison oder auch die Hinrunde noch so ein bisschen im Kopf. Gehst du da mit mir, dass ich sage, dass wir in der Hinrunde oder in der letzten Saison so ein Spiel wie Aue genau durch so einen doofen Fehler dann irgendwie 1-0 verloren
haben? Ja, der wär im Winkel eingeschlagen letzte Saison.
Sonntagsschuss.
Es ist ja auch so, als Clubfan fängt man grundsätzlich so ab der 75. Minute beim Stand von 0-0 oder 1-1 oder auch 1-0 für einen Club, fängt man das Bangen und das Zittern an. Und da, finde ich, hat jetzt aber mittlerweile Robert Klaus das ganz gut erkannt und wechselt dann auch in den letzten Minuten immer relativ clever, um einfach den Spielern da ein bisschen diese Panik zu nehmen und verstärkt einfach die Defensive. Also das hatten wir ja schon mal das Thema auch im Podcast, also wo er das dann auch offen in der Pressekonferenz angesprochen hat. Und es ging bislang relativ gut. Also von daher alles richtig gemacht.
Ja, gestern hat er ja dann auch später dann sehr defensiv gewechselt, aber vorher noch ein, ja, vielleicht der entscheidende Wechsel, nämlich in der 78. Minute, als Robin Hack für Nürnberger kam. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast gestern Abend, aber ich hatte so den Eindruck, der brennt richtig, oder? Der
ja,
wollte wieder.
Also der war on fire. Also klar, wenn jemand so schnell ist wie Hack und dann in der 80. Minute eingewechselt wird, dann wirkt er natürlich doppelt so schnell, weil alle anderen einfach halb so schnell sind wie normal, weil die durch sind. Aber der war ja quasi überall, hat ständig vorne angelaufen. Und also war wirklich präsent, war wild auf dieses Spiel. Er hatte Bock ohne Ende, glaube ich, endlich mal wieder zu spielen und hat sich dann natürlich auch, um mal zu spoilern, auch dafür belohnt.
Ja, bevor er sich belohnen konnte, waren noch ein paar kleine Szenen. Zweimal Dovedan im Mittelpunkt, einmal in der 80. Minute ein Freistoß, der aber in den Armen von Mendel geendet hat. Dann kurz darauf hat er sich rechts im 16er durchgesetzt, wieder geklärt von Mendel per Fuß zur Ecke. In der 84. war dann dieser Freistoß aus, ich glaube, linke Position, den er ziemlich weit, gut, er war auch relativ weit vom Tor entfernt, aber den hat er auch heftigst übers Tor geschossen. Aber dann in der 85. Minute dann diese Szene, wo Robin Hack sich für seinen Einsatz dann wirklich mehr als belohnt hat.
Ja, also der Kraus will einen Strafraum spielen und es ist halt dann Ping-Pong-Tor. Fandrich fälscht das Ding ab und Hack kommt umkurvt, die Abwehr kommt am Ball und legt ihn einfach an Mendel vorbei. Also da kann auch ein Martin Mendel nichts machen. Und es war vom Spielverlauf auch höchst verdient, dieses 1-0.
Ja, fand ich auch. Und du hast auch anhand der Reaktionen der Spieler gemerkt, dass sie ja schon auch irgendwie zum einen erleichtert waren, dass sie das Ding jetzt endlich reingekriegt haben, aber auch nicht so ausgelassen, dass man Angst haben musste, boah, jetzt führen sie wieder 1-0 kurz vor Schluss, jetzt musste wieder Angst haben, dass irgendwas passiert. Und ja, kurz darauf hat der Coach dann auch nochmal gewechselt und hat Hanno Behrens und Lukas Mühl für Mats Möller, Daly und Schuranov gebracht, hat auf eine Fünferkette umgestellt und ja, im Prinzip klassisch Beton angerührt.
Ja, also bevor da noch irgend so ein dummes Ding reingeht, ist es die logische Konsequenz und wie vorhin auch schon erwähnt, er weiß um die Schwäche in den letzten Minuten und verstärkt da einfach die Mannschaft, dass da nichts passieren kann und ging ja auch gut.
Wobei direkt nach diesem Doppelwechsel wäre es fast schon wieder schief gegangen gewesen. Das war die Szene, als Handwerker direkt am 55er Gonda am Trikot festgehalten hat, der aber trotzdem noch seinen Schuss aufs Tor oder beziehungsweise knapp links am Tor vorbei gesetzt hat und dann zu Fall kommt. Also ich wage mal die These, wenn er nimmer geschossen hätte, dann hätte Manuel Gräfe aber auch auf den Punkt gezeigt, oder?
Da hätte er keine andere Wahl gehabt. Also das Es wurde ja dann auch vom Video Assistant Referee gecheckt, scheinbar. Und ich denke, die haben sich dem angeschlossen. Das war also einfach nur Vorteil, weil Gunther ja auch so zum Schuss kam. Also es sah zumindest so aus, wie von ihm geplant. Wenn er fällt und den Ball nicht trifft, ist das ein Elfmeter. Da braucht sich Handwerker nicht beschweren. Also das war ja schon ein Engtanzversuch, was er da probiert hat. Also so geklammert.
Ja, das war klassisch griechisch-römisch, was er da gemacht hat.
Ja.
Ja, aber es war dann im Prinzip auch die letzte Szene, also auch in den letzten Minuten Aue nimmer wirklich großartig gefährlich vors Tor gekommen. Im Gegenteil, wir hatten in der 90. Minute war noch so diese eine Szene, Doppelpass zwischen Hack und Handwerker, wo Hack dann aber knapp im Abseits war. Aber ja, das war's dann auch schon, oder?
Ja, es gab noch dass Hack im Strafraum zu Boden geht, aber da ist er wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen zu leicht zu Boden gegangen.
Ja.
Und deswegen wurde da auch kein Foul gepfiffen, aber sonst war es das und es blieb beim hochverdienten 1-0-Sieg, 1-0-Auswärtssieg, weshalb ich ja auch wieder in der Sendung bin. Der Auswärtssiegmann.
Und da der Club gewonnen hat, konnte ich heute sozusagen mit gutem Gewissen Felix vertreten. Wie schon gesagt, der Club belohnt sich mit 3 Punkten für einen wirklich ambitionierten Auftritt, mit dem ich persönlich ehrlich gesagt so nicht gerechnet hatte. Wir sind dann gleich zurück mit einer Analyse und blicken auch noch ein kleines bisschen voraus auf den kommenden Samstag, wenn das Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim sozusagen vor der Tür steht. All das hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt und ich frage gleich mal meinen Gast Simon Strauß. Wie ordnest du die Leistung des FCN in diesem Spiel ein? Ein verdienter Erfolg oder doch eher glücklich zustande gekommen?
Aufgrund des Spielverlaufs oder der Spielanteile, der Chancenanzahl hochverdient, in der Höhe und in der Höhe glücklich, weil eben nur 1-0 und das auch erst in der 84. Minute. Also das, wenn Aue besser verteidigt, geht das Spiel 0-0 aus, obwohl der Club klar die bessere Mannschaft ist.
Was mir besonders aufgefallen ist und deswegen fand ich das Spiel gestern auch ja irgendwie bemerkenswert, weil das erste Mal, glaube ich, in dieser Saison war, wo wir eigentlich nie wirklich nachgelassen haben. Also wir haben Ballbesitz-Fußball gespielt. Wir haben deutlich mehr Ballbesitz gehabt als Aue. Wir haben sehr, sehr viele Pässe gespielt. Wir haben sehr viele Balleroberungen schon in der gegnerischen Hälfte gehabt. Wir haben ein schnelles Umschaltspiel gehabt und nie irgendwie nachgelassen. Also das fand ich eben insofern bemerkenswert, als dass wir wirklich von der ersten Minute bis zum Abpfiff wirklich das Gefühl hatte, die Mannschaft will nicht irgendwie mal einen Gang zurückschalten.
Ja, absolut. Also es war in vielen der letzten Spielen so, dass man dann sich wieder zurückgezogen hat, den Gegner kommen lassen hat und dann dummerweise halt auch wieder zu passiv war und ein Tor gefangen hat. Und genau das hat eben in dem Spiel so nicht stattgefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob es vielleicht auch an der Passivität der Aue lag, weil ich habe von Aue auch schon deutlich bessere Spiele in der Saison gesehen. Also da haben möglicherweise auch einfach die beiden Dinge zusammengespielt und Aue hat es uns vielleicht zu leicht leicht gemacht, das Spiel zu dominieren. Aber ich finde es gut, dass sie das dann auch angenommen haben und das Spiel dominiert haben. Auf der Leistung lässt sich definitiv auch weiter aufbauen und den Wunsch von Robert Klaus und Dieter Hecking nach einer sorgenfreien Saison vielleicht zumindest in den letzten 4-5 Spielen noch hinzubekommen.
Zu dem Thema komme ich gleich nochmal. Noch was anderes lag's vielleicht auch daran, dass wir eben mal nicht relativ früh in Führung gegangen sind, dass die Mannschaft einfach diesen Druck auch gebraucht hat. Es steht 0-0 und eigentlich wollen wir hier gewinnen. Wir sind die bessere Mannschaft. Und dass es für uns vielleicht sogar von Vorteil war, erst zu spät dieses 1-0 zu machen.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eine sehr interessante Theorie und würde ich auch so unterschreiben. Eben einfach, dass dieses, das läuft für uns Gefühl nicht zu früh sich einstellt und man dann einfach in Passivität verfällt, weil das schaukeln wir schon irgendwie über die Runden, sondern man muss was tun und muss was tun und muss was tun. Und es fiel dann natürlich das Tor auch zu dem guten Zeitpunkt, weil danach geht's noch mit Nachspielzeit maximal 10 Minuten und wenn dann der Trainer direkt defensiv wechselt, dann kann man das Ding noch schaukeln. Und wenn wir in der ersten Viertelstunde treffen, das Ding 75 Minuten irgendwie zu schaukeln, geht halt dann doch eher schief.
Ja, wir hatten es ja gegen Würzburg gesehen, ne? Also ich fand, gegen Würzburg hat die Mannschaft ja eigentlich auch richtig stark begonnen, ne? Also das war ja die Szene mit dem Tor von Schuranov, dann dieser spitze Winkel von Scheffler. Da waren wir eigentlich richtig gut im Spiel und haben das Ding auch dominiert. Und mit zunehmender Spieldauer, ist es halt, haben wir immer mehr den Platz den Würzburgern überlassen. Und so war das gestern halt nicht möglich, ne? Also von daher finde ich eben auch, dass es recht gut war, dass wir da relativ spät das 1-0 gemacht haben.
Ja, wichtig war, dass wir es gemacht haben.
Das ist absolut, ja. Ja, viele dachten ja auch nach dem Spiel gegen die Kickers, klasse, der nächste Rückschlag, jetzt wird wieder alles schlechter und man reißt mit dem Heck das ein, was man gegen Fürth und Paderborn aufgebaut hat, so dieses Fünkchen Hoffnung, sie haben sich doch gefunden. Aber jetzt nach dem Spiel gestern wirkt es auf mich fast eher so, als sei Würzburg eher der negative Ausrutscher gewesen, weil wir haben jetzt immerhin eine Serie von 6 ungeschlagenen Spielen, auch wenn es nur 2 Siege bei 4 Unentschieden sind, aber immerhin seit dem Düsseldorf-Spiel nicht verloren.
Ja, also es ist schön anzuschauen und es ist tatsächlich auch mal ganz angenehm, sich nicht wieder von Sieg über Unentschieden zu Niederlage zu hangeln, sondern ja, es schafft auch, sagen wir mal so, es ist gut fürs Herz des Clubfans.
Ja, unsere Herzen sind da alle, glaube ich, ziemlich beansprucht worden in den letzten Jahren. Und auf eine Sache möchte ich aber noch kommen, und zwar der Kollege Flo Zenger, der hochgelobte und von mir sehr geschätzte Flo von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Er hat in seiner Analyse zum Aue-Spiel geschrieben, ich zitiere jetzt mal: Man kann mit dem 5. ungeschlagenen Spiel in Folge und 2 Siegen aus den letzten 3 Spielen nun auch endgültig alle Abstiegssorgen hinter sich lassen. 6 Punkte und 1 Spiel auf Braunschweig, 10 Punkte auf Osnabrück, da fallen selbst die 2 Spiele mehr im Vergleich zu Sandhausen nicht mehr ins Gewicht, auf die man derzeit 11 Punkte Vorsprung hat. Ja, Simon, teilst du Flo's Optimismus oder bist du eher bei mir? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt schon zu viel Mist hier in meiner Laufbahn als Clubfan erlebt, als dass ich irgendwas, was rein rechnerisch immer noch möglich ist, als gegeben hinnehme.
Ich bin da ganz bei dir. Also ich sag mal, wenn selbst Flo Zenger es nicht mehr rechnerisch schafft, den Club als Absteiger hinzustellen, dann haben wir es geschafft. Also wenn wirklich, was weiß ich, wir haben 25 Tore Vorsprung und 3 Punkte vor der Mannschaft hinter uns. Dann. Oder vor dem ersten Abstiegsplatz. Dann haben wir es vielleicht rechnerisch, haben wir es vielleicht geschafft. Aber so, ich habe 99 miterlebt und das möchte ich nicht mehr. Deswegen ist der Club erst sicher, wenn er so viel Vorsprung am letzten Spieltag hat, dass es nicht mehr möglich ist.
Ich sehe schon, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben diesen, ich sag's jetzt mal vorsichtig in Anführungszeichen, Aufschwung, den wir jetzt erleben, ja schon hier und da mal angesprochen. Aber was sind für dich dafür die Hauptgründe? Ist es einfach wirklich nur die Umstellung auf die Mittelfeldraute aka das Drachenviereck?
Einerseits das, dann würde ich klar Mats Möller-Dähli hervorheben, der einfach das Offensivspiel massiv belebt. Und ja, du hast halt dann auch Erik Schuranov, der da vorne drin auch im Sturm vielleicht auch mal ein bisschen unkonventionelle Ideen oder Abschlüsse hat. Also den konnten die Gegner jetzt nicht groß analysieren, weil er halt einfach auch noch nicht so viele Spiele hat. Und dass da spielt viel zusammen und natürlich geben positive Erlebnisse der Mannschaft auch einfach den psychologischen Rückhalt. Wie du schon gesagt hast, wir haben seit Anfang März nicht mehr verloren gegen Fortuna Düsseldorf. Und ja, langsam nähert sich das Eichhörnchen und das ist doch, solange sie nicht verlieren, ist alles gut. Und wenn man sich da mit Unentschieden weiter nach vorne knabbert, ist es für die Mannschaft auch gut, solange sie nicht verlieren.
Dann nehmen wir dann auch die Eichhörnchen-Methode dann in Kauf, oder?
Genau.
Ja, nächste Möglichkeit zum Punkte zusammenknabbern ist am kommenden Samstag. Da geht's zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim. Hier könnte man denn so die anderen Teams mitspielen. Vielleicht gleich noch einen Big Point im Kampf gegen den Abstieg landen. Ja, was erwartest du dir von dem Spiel? Ich meine, Heidenheim haben wir auch schon alles Mögliche gesehen. Ich erinnere mich an letzte Saison, als wir 82 Minuten das Spiel dominiert haben, 2-0 geführt haben und dann zweimal nach dem Einwurf geschlafen haben und dann noch den Ausgleich gekriegt haben. Meinst du, sowas passiert uns nochmal?
Ich weiß nicht, Heidenheim hat jetzt heute auch gegen Bochum verloren. Klar, Bochum sowieso, also ist ja die Mannschaft der zweiten Liga. Also die werden auch sicher aufsteigen. Da kann auch Heidenheim mal verlieren. Heidenheim trotzdem weiterhin Fünfter. Nur 2 Punkte hinterm HSV, der aber auch 2 Spiele weniger hat. Es wird sicher ein anderes Spiel als gegen Aue werden. Also ich denke auch, dass Heidenheim da zwingender und offensiver auftritt. Aber wenn wir unsere defensive Grundordnung und auch die defensive Leistung der kompletten Abwehrreihe und auch des defensiven Mittelfelds beibehalten, dann ist gegen Heidenheim durchaus was drin. Also es ist nicht so, als käme da jetzt die Übermannschaft zu uns. Und die sind definitiv schlagbar. Man muss aber auch wirklich schon eine gute Mannschaftsleistung auch, auch auf den Platz bringen. Weil, wie gesagt, die sind einfach unter den Top-Teams der zweiten Liga aktuell. Die haben jetzt auch seit das erste Mal seit, Moment, ich muss mal zählen, 1, 2, 3, 4. Ja, die letzte Niederlage war gegen HSV am 20. März. Also die haben jetzt auch das erste Mal seit 5 Spielen wieder verloren. Da wird es schwierig, aber nicht unmöglich.
Wobei man ja auch sagen muss, dass die vermeintlich Starken in der Liga uns ja vom Spiel her fast etwas entgegenkommen. Also zumindest in der Vergangenheit, was so, ich glaube, Aue war jetzt mal das erste Spiel, wo man sagen kann, da konnte man mit unserem eigenen Ballbesitz was anfangen. Ansonsten gegen die großen Mannschaften konnten wir reaktiv dann spielen. Und ja, also ich sehe es wie du, es wird mit Sicherheit nicht einfach, zumal Heidenheim mit Sicherheit seine letzte Chance, da zumindest um Relegationsplatz mitzuspielen, sich bewahren möchte. Aber ich glaube, wenn wir ähnlich aggressiv dieses Pressing spielen wie gegen Aue, warum sollte da dann nicht was drin sein?
Klar, also es ist gerade eben, wenn mit Heidenheim ja eine Mannschaft kommt, die durchaus auch Spielmacherqualitäten hat, wenn man da ein vernünftiges Pressing spielt, vielleicht auch Hack von Anfang an schon bringt, der dann mit Tempo über die Flügel auch mögliche Konter nach vorne treiben kann, ist was drin. Also sag niemals nie. Und ich meine, bis vor ein paar Jahren waren Heidenheim die No-Names und da wären die Plätze in der Tabelle wahrscheinlich eher getauscht gewesen. So ändern sich die Zeiten.
Ja, und wir wären froh, wenn wir so wie Heidenheim jedes Jahr so weit vorne dabei wären. Aber genau. Gucken wir mal, es kann ja irgendwann mal wiederkommen. Ich denke auf alle Fälle, Samstag um 3:15 wissen wir mehr. Ich bedanke mich auf alle Fälle schon mal recht herzlich bei dir, Simon, für deine Zeit. Felix ist gerade noch dabei, ein Gegnergespräch mit einem Fan des ersten FC Heidenheim zu organisieren. Dies wird sicherlich noch vor Anpfiff in eurem Podcatcher eintrudeln. Kommende Woche sind wir dann wieder zurück mit der Analyse. Und bis dahin verweise ich wie immer auf unseren Kooperationspartner clubfansunited.de. Und natürlich dürft ihr Total Beklubbt sehr gerne bei iTunes oder eurem bevorzugten Podcatcher abonnieren. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes und Feedback bei Twitter und Facebook. Dir nochmal vielen Dank, lieber Simon, für die kurzweilige Analyse.
Sehr gerne. Bei jedem Auswärtssieg und auch gern auch beim Heimsieg dabei.
Es ist auf alle Fälle notiert. Ja, ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit, ein hoffentlich erfolgreiches Spiel am Samstag. Bleibt gesund und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.